Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute einmal über die Bibel nachdenken und ausgehen von einem Wort aus 2. Petrus 1. Wir lesen 2. Petrus 1, die Verse 20 und 21. Indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel ist für uns in jeder Beziehung die Grundlage unseres Wissens über Gott, über Jesus Christus. Auch der Weg zum Heil wird uns durch die Bibel gezeigt. Etwa Römer 10, Vers 17, so kommt denn der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Ohne die Bibel hätten wir nur völlig unbestimmte Vorstellungen von Gott. Es gibt einige, die meinen, in der Natur könnten sie Gott erkennen. Gewiss, man kann, je tiefer man sich mit der Natur befasst, Gottes Größe und Weisheit darin finden, aber noch lange nicht jeder, der von der Natur viel weiß, kommt zu dem Schluss, dass das alles auf Gott zurückzuführen ist. Die Bibel dagegen zeigt uns Gott als den Schöpfer, als den Erhalter, als den Herrscher, als den Richter. Und wenn ich das aufzähle, dann wird mir bewusst, wie uns Worte doch täuschen können. Was können wir schon unter dem Begriff Schöpfer verstehen? Keiner weiß, was Gott alles geschaffen hat, und keiner hat nur die geringste Vorstellung davon, wie er es gemacht hat. Was können wir unter dem Begriff Herrscher verstehen? Da ist die Gefahr, dass wir Wort auf Wort häufen, ohne zu wissen, was es bedeutet. Die Bibel sagt uns dann auch, wie Gott ist. Sie sagt uns, Gott ist Geist. Und da sind wir schon wieder am Ende. Wer kann sich Geist vorstellen? Dann sagt sie uns, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist heilig. Das sind Begriffe, mit denen wir schon etwas mehr anfangen können. Falls nun ein Mensch sich für Gott interessiert, gibt es für ihn kein Buch, das der Bibel gleichkommt. Und ich möchte umgekehrt sagen, wenn jemand sich nicht für die Bibel interessiert, hat er damit ganz klar gezeigt, dass Gott ihm mehr oder weniger gleichgültig ist. Auch über Jesus Christus wüssten wir ohne die Bibel so gut wie nichts. Tacitus, der große römische Schriftsteller, erwähnt ihn mit einigen Sätzen. Ein unbedeutender Schriftsteller, Josephus, schreibt einigermaßen über ihn. Aber wer er wirklich war, was er gelehrt hat, das wissen wir doch nur aus der Bibel. Und da wollen wir uns einmal fragen, woher wir unsere Bibel haben, wie wir eigentlich daran gekommen sind. Zum Vergleich will ich zunächst zwei andere Bücher nennen, die anderen Menschen als heilige Schrift gelten. Da ist einmal der Koran. Da kann man in den Schriften der Araber lesen, der Mohammedaner, dass der Engel Gabriel Mohammed dem Koran geoffenbart hat. Ich habe das gestern mal nachgelesen, eigenartige Sache. Gabriel soll ihm erschienen sein, ihm ein Seidentuch gezeigt haben, das mit Suren des Korans beschrieben war, und er forderte Mohammed auf zu lesen. Das tat Mohammed aber nicht, aus einem einleuchtenden Grunde, er konnte nicht lesen. Aber weil der Engel ihn drängte, kam er in große Not, und dann hat der Engel wohl Mitleid mit ihm gehabt und hat ihm mit einem Schlag die Kunst des Lesens beigebracht. Ähnlich, ja, ich möchte sagen, unsinnig ist, was uns vom Buch Mormon gesagt wird. Etwa um das Jahr 400 nach Christus hat ein Mann namens Mormon auf Kupferplatten die Eingebungen geschrieben, die ein Engel ihm gab. 20 Jahre später hat sein Sohn diese Kupferplatten vergraben. Und dann hat Joe Smith, ein Amerikaner, natürlich unter Anleitung eines Engels, sie ausgegraben und konnte sie nicht lesen. Und dann hat ihm ein Engel eine Prophetenbrille aufgesetzt und seitdem wissen die Mormonen, wo es lang geht. Wie haben wir nun unsere Bibel bekommen? Das sieht alles so einfach aus, dass man sich fragt, wo steckt denn da eigentlich das Wunder? Ist das nicht etwas ganz Normales? Aber fragen wir uns zunächst, woher wir sie haben. Unsere Bibel besteht aus den 39 Büchern des Alten Testamentes, vorausgesetzt, dass man die Psalmen als ein Buch betrachtet, und den 27 des Neuen, das sind dann 66. Sie ist geschrieben worden von 40 Schreibern, möglicherweise auch 41, denn wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Diese Schreiber waren sehr unterschiedliche Menschen. Unter ihnen waren zwei Könige, David und Salomo. Da waren Staatsmänner wie Mose, Daniel. Da waren Priester, aber auch ganz einfache Leute, Bauern, Hirten, Fischer, ein Theologe, Saulus, ein Arzt, Lukas. Also außerordentlich unterschiedliche Menschen. Sie haben nicht zu einer Zeit gelebt, sondern die lagen sehr weit auseinander. Mose etwa 1500 vor Christus und die jüngsten Bücher des Neuen Testamentes, die Schriften des Apostels Johannes, die wurden etwa um das Jahr 90 geschrieben, nach Christus. Sodass vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten eine Zeit von 1600 Jahren liegt. Also völlig unterschiedliche Verhältnisse, riesiger zeitlicher Abstand. Auch örtlich waren sie ganz weit auseinander. Der westlichste Platz, an dem etwas geschrieben wurde, war Rom und der östlichste war Babylon und der Abstand ist ungefähr 2500 Kilometer. Die Bibel ist auch nicht in einer Sprache geschrieben worden, das Alte Testament zum größten Teil in Hebräisch, das Neue auf Griechisch, aber auch da gehen die Ansichten schon auseinander. Wahrscheinlich haben die Apostel ihre Evangelien in Aramäisch geschrieben und der griechische Text ist schon eine Übersetzung. Wir haben von all den Schriften der Bibel kein einziges Original, aber wir haben so viele Abschriften und die stimmen so genau überein, dass wir ganz sicher sein können, dass wir den originalen Text in Händen haben. Wie ist nun das Neue Testament zusammengestellt worden? Die geistlichen Männer jener Tage, Ende des oder Anfang des zweiten Jahrhunderts, haben sich darüber Gedanken gemacht, welche Schriften man aufnehmen sollte in diese Sammlung. Und einer ihrer Grundsätze war der Schreiber muss ein Apostel gewesen sein. Einer, der den Herrn gekannt hat. Wenn wir nun von dem Gedanken ausgehen, dann müssen die Alten doch gewusst haben, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, obwohl es uns nirgendwo berichtet wird. Aber sonst hätten sie ja ihren Grundsatz nicht aufrechterhalten können. Der Maßstab war sehr streng und sie haben alles, was nicht in den Geist des Neuen Testamentes passte, ausgeschieden. Wir haben im Neuen Testament vier Evangelien und die zeigen uns den Herrn von vier Seiten. Es sind aber viel mehr Evangelien geschrieben worden als die vier. Und ich will einmal eine Geschichte aus einem nicht in die Bibel aufgenommenen Evangelium erzählen. Und dann sieht man, welche Gefahr auch damals bestand. Menschen schmücken ja gern die Dinge auf irgendeine wundersame Weise aus. Und so war in einem Evangelium zu lesen, dass Maria und Josef mit dem Jesuskind, als sie nach Ägypten flohen, natürlich sehr eilig waren und sie haben dann das getan, was man eigentlich nicht tun sollte. Sie sind quer über ein frisch gesätes Ackerstück geritten. Ehe der Bauer sich noch aufregen konnte, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass der eben gesäte Weizen schon anfing zu sprossen. Und zwar so schnell, dass er es beobachten konnte, wie er dabei stand. Da hat er natürlich nicht mehr an diese Reiter gedacht. Am Nachmittag konnte er sogar schon ernten. Es war alles gewachsen. Und dann kamen die Verfolger des Herodes und fragten ihn, ob hier ein Paar entlang geritten wäre mit einem Kinde. Ja, sagte er, die habe ich gesehen. Wann war das denn? Ja, das war, als ich gesät habe. Da wurden die wütend und sagten, erzähl uns doch keine alten Geschichten, jetzt bist du am Ernten, das Säen muss doch ein paar Monate zurückgelegen haben. Solchen Kitsch haben da einige zusammengeschrieben. Aber von all solchen Dingen finden wir in der Bibel nichts. Die ist mit einer wunderbaren Nüchternheit geschrieben, die uns alle nur begeistern kann. Eins muss man noch wissen, dass die Kapitel nicht zum Urtext gehören. Die sind um das Jahr 1200 eingeteilt worden. Wir wollen froh sein, dass wir sie haben. Wir wollen aber auch nie vergessen, dass sie auch schon mal falsch gesetzt sein können. So etwas ist oft wichtig, wenn man den Gedanken, der uns da vorgetragen wird, verstehen will. Zum Beispiel Römer 6. Was sollen wir nun hierzu sagen? Sollten wir in der Sünde verharren? Das sei ferne. Ist in direktem Anschluss an Römer 5 geschrieben worden. Und wer Römer 5 zu Ende liest, ohne mit Römer 6 fortzufahren, der verliert den Zusammenhang. Ähnlich ist es auch mit 2. Korinther 6 und 7. Auch das sollte eine Einheit sein. Da dürfte eigentlich nicht mal ein Punkt zwischenstehen. So eng gehört das zusammen. Also muss man beim Lesen der Bibel vorsichtig sein und sich nicht durch die Kapitel in eine falsche Richtung schieben lassen. Aber alles, was ich bis jetzt gesagt habe über die Bibel, das klingt ja so einfach und so natürlich, dass sich einer fragen kann, was ist denn nun dann noch Besonderes an diesem Buch? Woher wissen wir denn überhaupt, dass das Gottes Botschaft an uns ist? Und hier begegnen wir einem Verfahren Gottes. Er spricht zu uns auf eine ganz natürliche und einfache Weise. Und erst wenn wir uns hinein vertiefen, wenn wir uns die Mühe machen, uns damit zu befassen, erkennen wir, was wirklich dahinter steckt. Fangen wir mit den 40 Schreibern an und mit den 1600 Jahren, die sie auseinanderlagen. Wenn man heute die Schrift oder die Schriften von Männern liest, die so lange Zeit auseinandergelebt haben und noch so unterschiedliche Menschen waren, dann stößt man auf viele unterschiedliche Auffassungen. Diese 40, die haben aber alle dasselbe geschrieben. Paulus, der kann zitieren, was Gott zu Abraham gesagt hat oder was von Abraham gesagt wird. Dies berühmte Wort aus 1. Korinther 15, Abraham glaubte Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit, das steht mitten in den Beweisführungen von Paulus. Oder denken wir an den Hebräerbrief, der zitiert immer wieder das Alte Testament. Da ist eine wunderbare Harmonie. Da ist nirgendwo ein Widerspruch. Und wie groß sind doch heute immer die Widersprüche bei allen, die schreiben. Und hier, obwohl 40 Männer, völlig unterschiedliche Stellung, mehr als ein Jahrtausend auseinander und doch restlose Harmonie. Da ist ein zweiter Punkt, den man nennen muss. Die Bibel ist alt. Die jüngsten Bücher sind 1900 Jahre alt, die ältesten 3400. Und die Menschheit, die macht dauernd Fortschritte. Und doch steht nichts in der Bibel, was dem Wissen der heutigen Zeit widerspricht. Es hat es einmal einer auf folgende Formel gebracht. Nichts von dem, was die Bibel wirklich sagt, steht im Gegensatz zu dem, was die Naturwissenschaft wirklich weiß. Das ist überhaupt nicht zu verstehen, wenn man nicht davon ausgeht, dass Gott das Buch hat schreiben lassen. Stellen wir uns einmal vor, es sollte ein Student, der im Jahre 1900 sein Examen mit Auszeichnung bestanden hat, heute mit seinem damaligen Wissen und mit seiner damaligen Kraft und seinen Fähigkeiten vor der Prüfungskommission erscheinen. Ich glaube, in fast allen Fächern fiel er durch. Ein Medizinstudent aus dem Jahre 1900, der wüsste von dem, was heute gelehrt wird, so gut wie nichts. Und der Physiker, ja, wenn der nach der Relativitätstheorie oder nach der Quantentheorie gefragt würde, der würde ganz dumm gucken und könnte höchstens sagen, haben wir noch nicht gehabt. Es wäre einfach alles unmöglich. Und die Bibel, uralt, widerspricht in keinem Punkt dem, was die Wissenschaft heute wirklich weiß. Dann sind da die erfüllten Prophezeiungen. Wie schwer es ist, die Zukunft zu sagen, das haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren erfahren. Da haben sich die erstaunlichsten Dinge ereignet und keiner hat sie auch nur 3 Tage vorher sagen können. Es bleibt bei der alten Aussage der Bibel, der Mensch weiß nicht, was der kommende Tag ihm bringt. Und nun sehen wir einmal Vorhersagen der Bibel. Ich greife absichtlich die allereinfachsten heraus, damit ein jeder sie sofort kontrollieren kann, ohne im geringsten geschichtliche Kenntnisse zu benötigen. Da ist ein Wort in 5. Mose 28, Vers 64. Und Jehova wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Stellen wir uns das Wort einmal vor. Das ist buchstäblich wahr geworden. Es gibt kein Land, in dem wir nicht Juden finden. Wir können nach Finnland gehen oder nach Südafrika, nach China oder Südamerika. Überall Juden. Und das ganz Erstaunliche, sie sind Juden geblieben. Es gibt kaum ein Land, in das nicht Deutsche ausgewandert sind oder Italiener. Aber das sind keine Deutschen mehr und das sind keine Italiener mehr. Die sind längst aufgesogen worden von diesen anderen Ländern. Aber die Juden sind Juden geblieben. Einfach unfassbar. Und was lesen wir dann weiter? Im Propheten Jeremia, in Kapitel 16, Vers 15, da sagt er am Schluss des Verses, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Die Italiener und die Deutschen, die kommen alle nicht wieder. Die sind ja nicht mehr Deutsche und Italiener. Aber die Israeliten, die kommen wieder. Und wir erleben das heute. Wenn man einmal darüber nachdenkt, dann wird einem bewusst, das ist ein Wunder, das man überhaupt nicht fassen kann. Wenn Gott es nicht wirkte, könnte das nicht sein. So kann man schon erkennen, dass die Bibel ein Buch ist, das Menschen nicht hatten schreiben können. Ganz eindeutig. Aber es bleibt bei dem alten Satz, Gott zeigt uns so viel, dass wir glauben können, aber nicht so viel, dass wir glauben müssen. Gott appelliert immer an unseren Willen. Und er stellt sich uns vor in seinem Wort. Wir können zu ihm kommen, er zwingt uns aber nicht. Das ist genau wie mit den Aufforderungen unseres Herrn über die Nachfolge. Der Herr packt keinen beim Kragen und sagt, du musst mir folgen. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, und dann kommen die Bedingungen, der verleugne sich selbst, nimm sein Kreuz auf, folge mir nach. Er sagt uns die Bedingungen. Er sagt uns aber nicht, dass es sein muss. Und dann können wir machen, was wir wollen. Wir können sagen, oh nein, Herr, ich will lieber das arme, kleine Leben leben, das ich hier habe, gemütlich und vergnügt, dir nachfolgen. Vielen Dank, mag ich nicht. Was tut er dann? Nun, dann geht er weiter. Er drängt keinen, er zwingt keinen. Die Augen gehen jedem einmal auf, wohl dem, dem sie heute aufgehen. Das Neue Testament ist nun aufs Radikalste bekämpft worden durch die Jahrhunderte hindurch. Zunächst hat man versucht, es sachlich zu widerlegen, aber damit ist man nicht durchgekommen. Dann hat man versucht, es lächerlich zu machen. Kein Mensch möchte sich blamieren, kein Mensch möchte etwas Dummes glauben, und man hat versucht zu zeigen, dass da doch vieles nicht wahr sein kann. Und da gibt es dann ganz hässliche Formulierungen. Ich erinnere mich an eine, die gar nicht einmal so alt ist, aus dem vorigen Jahrhundert. Da hat einer gesagt, nun überleg einmal, ein hilfloses Kind in der Krippe, der Ausdruck des ewigen Lebens, so versucht man die Bibel und ihre Botschaft lächerlich zu machen. Aber auch damit ist man nicht durchgekommen. Dann hat man sie mit Gewalt verfolgt. In unserem Jahrhundert sind noch Bibeln öffentlich verbrannt worden. Es sind viele Menschen ins Gefängnis gekommen, weil sie eine Bibel besaßen. Wir wissen das ja aus den kommunistischen Ländern in den letzten Jahrzehnten. In unserer Zeit geht man nun einen ganz neuen, einen ganz raffinierten Weg. Man verfälscht die Begriffe. Man sagt zum Beispiel ewiges Leben. Aber lieber Bruder, das heißt doch nicht, dass du unendlich lang lebst. Nein, das will sagen, ein Leben mit einem echten Gehalt und Inhalt, das den Namen Leben verdient. Dann, wenn da steht, Jesus, der Sohn Gottes, dann heißt es, das musst du doch recht verstehen. Den Namen haben seine Jünger ihm beigelegt, um ihn möglichst groß und wichtig zu machen. Gott hat doch keinen Sohn, nun sei doch nicht so naiv. Oder wenn man zum Beispiel sagt, er ist auferstanden, da kommt Bultmann her und sagt, jawohl, jawohl, Jesus, er steht auf in der Verkündigung. Aber dann erstellen die auch Goethe auf und Dante, und wenn die alten Griechen gespielt werden, Sophokles oder Euripides, oh, was haben wir da viele Auferstandene. Mit all diesen Ideen versucht man, die Wahrheit der Bibel zu untergraben. So ist sie immer, immer wieder angegriffen worden. Wer erkennt die Bibel denn nun wirklich an? Die römisch-katholische Kirche, sie hat drei Glaubensquellen. Die Bibel, die Tradition und die Auslegungen des päpstlichen Lehramtes. Erkennt die evangelische Kirche sie an? Weithin nicht. Sie betreiben Literarkritik, Quellenforschung und stellen fest, was von der Bibel nun wirklich Gottes Wort ist. Das müssen natürlich sehr kluge Menschen sein, die beurteilen können, was von Gott kommt und was nicht. Aber das ist nun einmal so. Und da denke ich immer an das schöne Wort des dänischen Philosophen Kierkegaard, habe schon oft zitiert. Die einzige Bibelkritik, die ich anerkenne, ist die Kritik, die die Bibel an mir übt. Jetzt müssen wir uns aber einmal fragen, glauben wir denn die Bibel? Wir werden alle gleich sagen, ja, das tun wir. Aber das ist gar nicht so leicht nachgewiesen. Wenn es um eine ganz kritische Frage geht, um eine Frage, die kritisch ist für die Kritiker, stimmt die Geschichte mit Jona und dem großen Fisch, dann sagen wir, jawohl, das glaube ich. Und wenn einer sagt, wie soll das denn sein? Danach frage ich nicht. Ich glaube, was in der Bibel steht, und das steht da, und das glaube ich. Ich weiß sogar, dass ein alter Bruder, aber der lebt im vorigen Jahrhundert, mein Vater hat es mir erzählt, gesagt hat, und wenn da stände, Jona hätte den Fisch geschluckt, würde ich auch das glauben. Seht, das ist nicht die richtige Art. An so etwas kann man überhaupt nicht feststellen, ob man glaubt. Meinen Glauben kann ich nur prüfen an Dingen, die mich wirklich selber angehen. Wo etwas davon abhängt. Jona, vielleicht vor 2500 Jahren passiert. Welche Beziehung hat er eigentlich zu mir noch, außer einer theoretischen? Ich will einmal von einem anderen erzählen, der wirklich die Bibel ernst nahm. Das war der englische Forscher Livingstone. Er war ja ein bekannter Afrika-Forscher. Damals ging das nur alles durch die Einsamkeit, ohne Hilfsmannschaften. Er war Jahre verschollen, wurde dann wiedergefunden. Er war Forscher, Arzt und Missionar. Livingstone hatte sich einen Wahlspruch gewählt aus dem Neuen Testament, und das war das Wort aus Matthäus 28. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn Livingstone in Not war, dann schrieb er oft in sein Tagebuch, ich erinnere mich an das Wort Jesu, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann schrieb er einen selbstgemachten Satz dazu. Er schrieb dahinter, das ist das Wort eines Ehrenmannes, von der größten und heiligsten Ehrenhaftigkeit. Das beendet alle Zweifel. Nun hatte er einmal, zog ja mit zwei treuen Dienern durchs Land, das waren zwei Afrikaner, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Er hatte einmal seine Hütte am Rande einer Siedlung gebaut und ging da seinen Arbeiten nach. Und da sagten ihm seine beiden Helfer, die Afrikaner in dem Dorf, die haben beschlossen, dich zu ermorden und alles, was du hast, zu verbrennen. Das war eine schlimme Nachricht für Livingstone. Den Tod fürchtete er nicht so sehr wie den Verlust all seiner Aufzeichnungen. Da hinein hatte er ja Jahre gesteckt. Er hatte zum Beispiel versucht, die Quellen des Nils zu finden und das alles verbrennen. Und seine beiden Diener sagten, wir müssen fliehen. Livingstone dachte an ein Wort im Buche Nehemia, wo Nehemia auch gesagt wird, du musst fliehen. Und dann schreibt Nehemia, sollte ein Mann wie ich bin fliehen? Da merken wir etwas von der Verbundenheit mit Gott. Und dann hat Livingstone nach einiger Beratung wieder in sein Buch geschrieben, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, und hat wieder dahinter geschrieben, das ist das Wort eines Ehrenmannes von der größten und heiligsten Ehrenhaftigkeit, das beendet alle Zweifel, und er ist nicht geflohen. Und durch Gottes Güte ist er auch durchgekommen. Kann die Bibel mich auch so ansprechen? Das ist die Frage. Dann kann ich wirklich behaupten, dass sie für mich Gottes Wort ist, dass ich ihr voll vertraue. Irgendein großes Wunder zu glauben, das keinen direkten Bezug zu mir hat, das besagt noch gar nichts. Aber den Verheißungen Gottes zu vertrauen, sie auf mich anzuwenden und darin froh zu sein, das ist etwas ganz anderes. Wir finden in der Bibel viele Aussagen, die nur der Glaube fassen kann. Etwa das Wort, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das wird ja ausdrücklich hervorgehoben im Hebräer 11. Da steht, durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Anders geht das gar nicht. Oder ein anderes Wort, das wir viel zu wenig beachten. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Wenn wir das alle verständen, geschaffen im Bilde Gottes, und wenn wir dann einmal versuchten, uns klar zu machen, wer Gott ist, dann würden wir wieder eine ganz andere Schau von uns selber bekommen. Dann würden wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Wir haben eben in dem Liede gesungen, dass wir diese Zeit auf Erden, diese kurze Zeit nutzen für die Ewigkeit. Dann würden wir empfinden, wie nah wir Gott sind, in seinem Bilde geschaffen. Und dann würden wir uns schämen, mit wie vielen lächerlichen und nebensächlichen Dingen zu beschäftigen, wir immer wieder Gefahr laufen. Und wenn wir dann noch weitergehen und Johannes 3, Vers 16 verstehen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat für uns, dann ändert sich doch die ganze Welt. Ich frage mich manchmal, wie kann es depressive Christen geben? Depressive Menschen sind doch solche, die mit ihrem Leben nicht fertig werden, die sich sagen, mit mir, das läuft doch alle nicht. Ich bin nichts, ich werde nichts, ich stoße dauernd auf Enttäuschungen. Glauben die eigentlich Gott das ganz Große nicht? Glauben die nicht an das Wort, das der Herr gesprochen hat? Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Die vielen großen Erfolgreichen, an denen der Depressive vielleicht emporblickt und denkt, ach, wenn ich doch auch da wäre, die tut unser Herr mit einem Satz ab und sagt, die sind doch null, wenn sie nicht das Heil ihrer Seele sichern. Wie können wir nun die Wahrheit der Bibel erkennen? Es gibt nur einen Zugang zu Gott und der heißt Gehorsam. Ich will dazu das bekannte Wort aus Johannes 7, Vers 17 lesen, das uns etwas sehr Wichtiges darüber sagt. Da hat der Herr Jesus den Menschen gesagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn jemand seinem Willen, dem Willen Gottes tun will, er sagt nicht einmal, wenn jemand ihn tut. Er sagt, wenn jemand ihn tun will, wenn er sich bemüht, wenn es sein Verlangen ist, wenn er immer wieder daran geht, der wird von meiner Lehre wissen, ob ich aus mir selbst rede, ob ich ein selbsternannter Messias bin oder ob ich aus Gott rede. Die Voraussetzung ist die Bereitschaft, dem Willen Gottes zu tun. Ich will ein anderes Wort lesen, Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, das heißt doch nichts anderes, als dem Herrn im Gehorsam folgen. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wieder beginnt alles mit dem Gehorsam. Was ist denn Gehorsam? Ich erkenne Gott an als den, der befehlen kann. Ich vertraue ihm, dass er besser weiß, was für mich richtig ist, als ich selber. Ich überlege nicht mit meinem klugen Verstand, was muss ich tun, damit alles richtig läuft, sondern ich frage meinem Vater im Himmel, was ist dein Weg für mich? Und dann ist er bereit, sich uns zu offenbaren. Wir versuchen immer erst von Gott einen Beweis zu haben. Haben wir einmal darüber nachgedacht, was der Herr Jesus bewiesen hat? Bewiesen? Sehr, sehr wenig. Wir wollen uns einmal einige Gespräche ansehen, die er geführt hat, und wollen uns fragen, wie viel er dem Gesprächspartner bewiesen hat. Im Johannesevangelium haben wir ja mehrere Gespräche. Da kommt zunächst Nikodemus zu ihm, ein Oberster der Juden. Der Herr nennt ihn sogar den Lehrer Israels. Dem hat er gar nichts bewiesen. Dem hat er eine Wahrheit nach der anderen vorgestellt. Hat angefangen mit der Behauptung, ihr müsst von Neuem geboren werden. Damit hat er den ganzen alten Nikodemus abgeschrieben. Hat gesagt, von dir kann ich überhaupt nichts brauchen, muss alle neu werden. Im nächsten Kapitel haben wir das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da hat er ein klein wenig von seiner Herrlichkeit enthüllt, indem er ihr gesagt hat, wie es um sie stand. Das hat die Frau außerordentlich beeindruckt. Dann haben wir das Gespräch mit den Juden in Johannes 6. Vorangegangen war die Speisung der 5000. Die hatte die Menschen elektrisiert. Und wir wollen aus diesem Kapitel einige Verse heraussuchen. In Vers 26 sagt der Herr ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Da war der allerunterste Wunsch gestillt worden. Wir wollen das nicht falsch einschätzen. Es ist bitter, Hunger zu haben. Aber das war es, sie waren gesättigt worden. Jetzt kamen sie gesprungen. Und dann lesen wir in Vers 34 ihren Wunsch. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Das war ihr Verlangen. Dann sagt er ihnen im Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Und dann lesen wir, davon wollten sie nichts wissen. Vers 60, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und am Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Und dann kommt das Interessante. Jetzt wirbt der Herr nicht um Anhänger, gar nicht. Er fragt seine Jünger: Wollt ihr etwa auch weggehen? Er baut uns nie goldene Brücken. Er gibt uns so viel, dass wenn wir das verstehen, wir uns zu ihm drängen, uns gar nichts mehr von ihm weghalten kann. Und wenn wir es nicht verstehen, dann kann uns keiner helfen. Ich sagte schon, der Herr hat bitter wenig bewiesen. Die Bibel beweist auch wenig. Es gibt Menschen, die lesen die Bibel in der Erwartung, einen Beweis für Gott zu finden. Soweit ich weiß, steht in der Bibel nur ein einziger Beweis für Gott. Den wollen wir einmal lesen. Der steht in Römer 1, Vers 20. Da heißt es: Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Also das Unsichtbare, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit werden in der Schöpfung geschaut. Das ist der einzige Beweis, den die Bibel uns bringt. Die Bibel setzt sich auch nicht mit den Atheisten auseinander. Die erörtert nicht die Frage, kann man